Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Ja, dann schaut man also diesen Tieren in die Augen und erkennt sich selbst. Menschenaffen. Gleich beschäftigt uns eine Frau, die als erste begriffen hat, wie nah uns diese Tierart wirklich ist und wie wir sie in ihrer Existenz bedrohen. Wir gratulieren Jane Goodall zum 90. Geburtstag. Währenddessen wird ein Mann 80, der einfach völlig unbeeindruckt scheint von der Kritik an ihm, der einfach weiter mit dem russischen Staat paktiert, obwohl er doch Staatsmann sein sollte. Eine Dokumentation über Gerhard Schröder gibt beeindruckende Einblicke. Da erinnern wir an eine der größten Schriftstellerinnen der Karibik. Wir besuchen einen berühmten Künstlergarten, der vor dem Klimawandel geschützt werden muss. Und wir sind dabei, wenn Steven Spielberg aus Anlass von 30 Jahren Schindlers Liste und der Gründung der Shoah Foundation etwas Wichtiges sagt angesichts des Leidens im Nahen Osten. Man kann die Opfer des 7. Oktober genauso betrauern wie die Opfer in Gaza.
We can rage against the heinous acts committed by the terrorists of October 7th and also decry the killing of innocent women and children in Gaza.
Jane Goodall, die wohl berühmteste Tierforscherin der Welt. Sie feiert 90. Sie hat Schimpansen, glaube ich, nicht nur beobachtet, sie hat sie verstanden. Und ich könnte mir vorstellen, es wird deutlich, wenn man hört, was sie hier erzählt.
Da war dieser kleine Schimpansenjunge, der nicht älter als 1,5 Jahre sein konnte. Er starrte teilnahmslos vor sich hin und es schien, als ob er kurz davor war aufzugeben. Kurz vor dem Tod. Also ging ich zu ihm hin, kniete mich vor ihn und machte das kleine leise Begrüßungsgeräusch der Schimpansen. Er setzte sich auf, sah mir direkt in die Augen und streckte seine kleine Hand nach mir aus. Das traf mich mitten ins Herz und ich wusste, dass ich irgendetwas tun musste, um zu helfen.
Und das hat sie getan über all die Jahrzehnte bis heute. 90 wird sie also Jane Goodall, die schon so früh in den 60ern mit der Erforschung von Menschenaffen begonnen hat und gezeigt hat, wie bedroht sie sind von den direkten Nachfolgern in der Evolution, nämlich uns. Und setzt sich seitdem für ihre Rettung ein. Der Filmemacher Lorenz Knauer hat Jane Goodall für eine Dokumentation getroffen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wissen Sie denn, wie Jane Goodall ihre 90. feiert?
Sie feiert ihn on Tour sozusagen, weil sie ist ja über 300 Tage im Jahr unterwegs, auch mit 90, ihre Vorträge zu halten und die Leute dazu zu animieren, was zu tun, um diesen Planeten zu erhalten, sagen wir es mal so. Sie ist in Kalifornien und hat ihren, also wie sie mir gesagt hat, ihren schönsten Geburtstagswunsch schon realisiert bekommen, nämlich eine Truppe von 90 Hundebesitzern haben sich auf einem Strand zusammengefunden mit 90 Hunden und haben ihr so quasi eine Hunde-Birthday-Party gemacht, weil Jane ist ja, wie sie immer sagt, zwar eine große, begeisterte Affenforscherin, aber ihre Lieblingstiere sind Hunde.
Das ist bemerkenswert, weil Hunde sind ja irgendwie vom Charakter dann doch irgendwie anders als Affen, jedenfalls als Menschenaffen, die einem ja dann doch sehr selbstbewusst vorkommen und so ein bisschen auch ihr eigenes Ding machen, gleichzeitig aber auch kommunizieren. Und wenn man ihnen so in die Augen schaut, also ich konnte das bisher nur im Zoo machen, dann kennt man ja dieses Gefühl, dass man plötzlich begreift, wo man herkommt. Bei Hunden hat man ja eher so den ewigen Freund, der irgendwie alles mitmacht, egal welchen Charakter das Herrchen hat. Also, was hat diese Jane Goodall eigentlich das ganze Leben bis heute, bis zu ihrem 90. Geburtstag an diesen Menschenaffen fasziniert?
Was sie fasziniert hat, ist natürlich, wie Sie es gerade schon gesagt haben, die unmittelbare Nähe zu uns Menschen. Es sind ja, ich glaube, nach letztem Wissensstand ungefähr 98,6% DNA identisch. Das heißt, wir können sogar Bluttransfusionen mit einem Schimpansen bekommen und machen. Schimpansen können alle unsere Krankheiten kriegen und wir können alle ihre Krankheiten kriegen. AIDS zum Beispiel kam wahrscheinlich ursprünglich irgendwie aus der Schimpansenecke auf Menschen übertragen. Was Jane total fasziniert hat, war ja der Versuch ihres Mentors damals, Louis Leakey, der große Forscher, der auf der Suche war auf der Suche nach der Verbindung zwischen dem Urmenschen, also die Knochen, die man gefunden hatte von vor 1,5 Millionen Jahren ungefähr, und dem modernen Menschen. Damals, als die Jane anfing mit 26, also 1960, da gab es ja noch keine DNA-Untersuchung. Das gab es ja alles noch nicht. Und der Leakey hat damals sich gedacht, Mensch, vielleicht kann ich über das Beobachten des Verhaltens von Schimpansen, von Gorillas und von Orang-Utans in der freien Wildbahn irgendwas über die Verhaltensforschung rauskriegen, über die Verbindung zwischen dem Urmenschen und dem modernen Menschen. Mhm. Das war eigentlich das, was Jane...
Und was auch viel Zeit braucht, ne? Allein, also Verhaltensbeobachtung braucht ja Zeit.
Ganz viel Zeit. Und das hatte es bis damals noch nicht gegeben. Man hatte Affen im Zoo beobachtet, aber nie wirklich über lange Zeit in freier Wildbahn. Und da hat der Louis Leakey ja die clevere Entscheidung getroffen, weil er begriffen hatte, dass Frauen wesentlich mehr Geduld haben als Männer anscheinend, dass er sich drei Ladies gesucht hat, nämlich Diane Fossey für die Gorillas, Jane für die Schimpansen und die Frau Birute Galdikas für die Orang-Utans. Und die sind ja alle jahrelang in der Wildnis gesessen und haben geforscht.
Ja. Und da entwickelt man ja offenbar auch so eine Art soziales Verhältnis, oder? Als Mensch zu diesen Menschenaffen. Also so verstehe ich auch die Arbeit von Jane Goodall, dass sie eine gewisse Nähe aufgebaut hat zu diesen Tieren.
Ja, das hat sie auf eine ganz unglaublich intensive Weise. Und dadurch hat sie ja eigentlich auch ihre absolut bahnbrechende Entdeckung gemacht 1960, nämlich die, dass Schimpansen nicht nur Werkzeuge benutzen, sondern dass sie sie auch herstellen. Und bis dahin hatte man ja immer geglaubt, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, unter anderem, weil nur der Mensch angeblich in der Lage war, Werkzeuge herzustellen, also sie sich überhaupt auszudenken und sie herzustellen. Nein, Jane hat entdeckt, dass Schimpansen durchaus dazu in der Lage sind und das auch täglich umsetzen, um sich Futter zu beschaffen. Und das war wie eine Bombe in der Wissenschaft ist das eingeschlagen. Das hat im Prinzip das Bild des Menschen von sich selbst völlig auf den Kopf gestellt.
Was vielen ja vielleicht auch gar nicht so einfach fällt, oder? Also ich meine, ich komme nochmal zurück zu der Situation im Zoo. Es ist ja auf der einen Seite, man ist da sozusagen in einer Art Dialog mit seinen Vorfahren. Das ist faszinierend, aber auch abschreckend zugleich, dass man sieht, wie nah einem Menschenaffen sind.
Sie sagen abschreckend, also ich fand es ganz und gar nicht abschreckend.
Weil man sich als Mensch, Sie haben es ja gesagt, ne, als so eben die oberste von allen Arten versteht, ne?
Ja, aber wenn man, also mir ist es so gegangen, immer schon, also wenn ich Schimpansen oder überhaupt Menschenaffen im Zoo, die tun mir eigentlich immer nur leid, egal wie gut der Zoo ist. Ich finde, es macht mich eigentlich immer nur traurig. Als ich das erste Mal mit Schimpansen in freier Wildbahn, eben im Gombe-Nationalpark, wo Jane ja ihre Entdeckung gemacht hat, als ich dort das erste Mal unmittelbar zuschauen konnte, wie so eine Schimpansenfamilie am Nachmittag da, ja, es fehlt nur der Kaffee quasi und der Kuchen am Couchtisch so ungefähr, wie die da miteinander gesessen sind und sich gegroomt haben und die Kinder drumherum gespielt haben und man denen mal so aus 10 Meter Entfernung oder 5 Meter Entfernung in die Augen schauen konnte, das hat bei mir eingeschlagen wie der Blitz. Also das war dieses Gefühl, ja tatsächlich, da fehlt eigentlich nur noch die Sprache. Und dann könnte man mit ihnen jetzt wahrscheinlich über Politik reden oder übers Wetter. Ja, das ist wirklich diese Nähe, diese 1,5%, die da noch fehlen, die ist gespenstisch und ganz toll zu spüren.
Aber eben auch gespenstisch, ne? Wie Sie es gerade gesagt haben. Es ist ambivalent irgendwie. Wie war das Jane Goodall? Also gibt es da auch so einen Rest an Ambivalenz? Waren das fast schon Freundschaften, kann man das sagen? Also wenn man mit Tieren Freundschaften schließen kann?
Ja. Ja, durchaus. Also sie hatte einen Schimpansen, der David Greybeard hat sie ihn genannt, mit dem hatte sie tatsächlich sowas wie eine Freundschaft. Aber die Ambivalenz, natürlich hat sie die bis heute, weil sie hat ja entdeckt, dass Schimpansen eben nicht nur liebe, nette Tiere sind, sondern dass sie sogar töten, dass sie Fleisch fressen. Das hat Jane auch entdeckt. Bis dahin dachte man immer, die sind Vegetarier. Nein, sie hat entdeckt, dass sie jagen, dass sie sogar gezielt jagen und noch viel schlimmer. Das war für sie der absolute Schock. Sie hat entdeckt, die führen richtig Krieg, wie wir Menschen. Die hat miterlebt, wie im Gombe-Nationalpark eine Schimpansengruppe eine andere quasi ausgerottet hat im Laufe der Jahre. Die haben richtig, richtig gegen Krieg geführt. Und das hat sie natürlich total geschockt.
Ja. Also dann offenbar auch eine brutale Seite dieser Tiere, weil sie eben auch als Teil der Natur eben verstanden werden können. Ja. Und genau, die haben wir natürlich eben auch als Menschen. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer Geschichte oft genug gezeigt. Das Drehen mit ihr, wie war das?
Das Drehen mit ihr war eine unglaubliche Herausforderung, weil wir ja nicht von ihr verlangen konnten, dass sie sich nach uns richtet als Filmemacher, sondern wir mussten uns nach ihr richten und nach ihrem knappen Zeitplan. Das war eine mega Herausforderung, aber es hat sich wirklich gelohnt. Es zog sich über viele, viele Monate hin und wir sind mit ihr wirklich...
War sie geduldig?
Extrem geduldig. Sie war ja selber mit dem Filmemacher verheiratet und insofern war sie bestens, also sie ist ein unglaublicher Profi auch. Die hat manchmal Interviews schon abgebrochen, bevor wir überhaupt gehört haben, dass 10 Kilometer weg ein Flugzeug kam, das vielleicht den Ton gestört hätte. Das hat sie schon gehört und dann das Interview abgebrochen oder unterbrochen. Also das war ein ganz tolles Arbeiten mit ihr. Ganz, ganz toll. Mhm. Und sie ist einfach ein wunderbarer Mensch und was mich immer wieder beeindruckt hat und bis heute beeindruckt, ist, dass sie kein Star ist, dass sie keine Allüren hat, sondern dass sie, ob sie mit Kofi Annan, dem früheren Chef der Vereinten Nationen, oder ob sie mit Prinz Charles oder ob sie mit einem Kind in einem Dorf in Tansania spricht, die ist immer auf Augenhöhe. Da ist nie, ich bin die große Jane oder so. Nee, sie ist einfach ein Mensch wie du und ich und das ist einfach wunderbar.
Und sie wollte ja eben immer auch etwas für die Schimpansen, nicht nur für die Schimpansen, aber für die natürlich ganz besonders, für deren Habitat erreichen. Was hat sie denn erreicht?
Sie hat erreicht, weil sie sehr schnell begriffen hat, wenn sie nicht was unternimmt, und zwar massiv was unternimmt, dass dann in kürzester Zeit durch die Abholzung und durch das Jagen und so weiter unsere nächsten Verwandten ausgestorben sein werden. Und deswegen hat ja Jane 1986 praktisch ihre Traumlaufbahn als Forscherin an den Nagel gehängt, hat den Gombe-Nationalpark hinter sich gelassen und ist raus in die Welt und ist eigentlich zu einer der bekanntesten Umweltschützerinnen der letzten 50 Jahre geworden. Ne? Mhm. Die hat begriffen, wenn ich den Wald nicht schütze und wenn ich nicht auch den Menschen, die in diesem Wald und um diesen Wald herum leben, eine vernünftige Lebensgrundlage verschaffen kann, dann geht alles den Bach runter. Also sie ist eine wahnsinnige Kämpferin geworden im positiven Sinne und hat ja auch eine Jugendorganisation gegründet, vor 30 Jahren schon, die junge Menschen dazu animiert, für Menschen, Tiere und die Umwelt was zu tun, aus Eigeninitiative. Und sie hat die Jane Goodall-Institute gegründet, von denen wir ja auch eins hier in Deutschland haben, die halt ihren Kampf unterstützen, diesen Planeten noch irgendwie zu retten, ne? Vor dem Untergang, kann man ja nicht anders sagen.
Ne? Sie könnte eigentlich sogar als Ikone herhalten für Fridays for Future, vielleicht sogar für die letzte Generation, für Umweltbewegungen heutzutage?
Jein, also als Ikone ja, aber Janes Ansatz ist ein sehr sanfter Ansatz. Sie versucht halt mit Argumenten zu überzeugen. Jane würde sich nicht am Boden irgendwo festkleben, sondern sie versucht halt ihren Weltruhm und ihre Position auch als UN-Friedensbotschafterin zu nutzen, zum Beispiel mit Industriekapitänen eben zu reden und zu versuchen, die zum Umdenken zu bringen, dass die zum Beispiel ihre Firmen auf nachhaltigere Weise führen und so. Ja? Also Janes Ansatz ist ein anderer als sozusagen der Kampf auf der Straße und das soll gar keine Bewertung sein, sondern es ist einfach ein anderer Ansatz und der ist sehr, sehr erfolgreich.
Eine Reise also durchaus mit vielen, vielen Erfolgen. Eine inzwischen 90-jährige Reise, wenn man so will. Jedenfalls wird sie jetzt 90. Jane Goodall, die bekannteste Affenforscherin der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Schimpansenforscherin, die unterwegs ist. Und die beobachtet wurde von Lorenz Knauer, der seinen Film genannt hat Jane's Journey. 2010 ist er erschienen, eine Dokumentation über Jane Goodall. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Knauer.
Ja, danke auch. War mir ein Vergnügen.
Sören, Fazit, die Kultur vom Tage. So, und ja, das ist schon vielleicht der wichtigste Film, wenn es um die Aufarbeitung der Shoah geht. Schindlers Liste von Steven Spielberg. Vor über 30 Jahren erschienen, hat er für viele Überlebende das Reden über den Horror nach Jahren des Schweigens möglich gemacht. Und daraus entstand auch eine Stiftung, die zehntausende Stimmen eben hörbar gemacht hat, die Shoah Foundation. Um beides ging es jetzt an der University of Southern California in L.A. Kerstin Zilm war für uns dabei.
Stephen, thank you so much for your vision and your actions. You have transformed the way humanity remembers the Holocaust.
Selena Binyas war 13 Jahre alt, als Oskar Schindler sie und ihre Eltern aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vor dem sicheren Tod bewahrte. Der Unternehmer habe ihr Leben gerettet, sagt die nun 92-Jährige bei der Feier zur Ehrung von Holocaust-Überlebenden. Spielberg habe ihr ihre Stimme zurückgegeben.
I didn't talk about the Holocaust at all.
Ich habe nicht über den Holocaust geredet. Nicht einmal meine Kinder wussten, dass ich ein Vernichtungslager überlebt hatte, bis ich Schindlers Liste sah. Danach konnte ich mich mit meinen Erfahrungen auseinandersetzen und auch über sie sprechen.
Stephen, you gave me my voice back.
30 Jahre sind vergangen, seit Steven Spielberg für seinen Film Schindlers Liste 7 Oscars gewann und mit dem Werk einer breiten Öffentlichkeit den Holocaust erneut bewusst gemacht hat. Die Gründung der Shoah Foundation entstand 1994 aus der Leerstelle, die Spielberg beim Dreh des Films schmerzlich wahrnahm. Dass der Holocaust und diejenigen, die davon berichten konnten, zu wenig beachtet wurden.
The one thing that always punctured that darkness was when Holocaust survivors would visit us in Krakow.
Nur wenn Holocaust-Überlebende uns am Drehort in Krakau besuchten, kam Licht in diese dunklen Tatsachen, mit denen wir uns befasst haben. Ich erinnere mich an jede Geschichte, die sie erzählten, und an den Schmerz darüber, dass diese Geschichten nirgendwo als Beweis dafür, was den Juden Europas geschah, archiviert wurden.
And to all the Jews of Europe.
Mehr als 56.000 Zeitzeugenberichte hat die Shoah Foundation inzwischen archiviert, darunter die von Celina Binyas und ihrer Mutter. Den Mut der Überlebenden, über ihre Erlebnisse zu sprechen, ehrt die Universität of Southern California mit der goldenen Medaille, die bisher erst dreimal vergeben wurde. USC spüre mit Erschrecken, dass Antisemitismus seit dem 7. Oktober auf ihrem Campus wieder stärker verbreitet sei, sagt Universitätspräsidentin Carol Folt vor über 260 Gästen, darunter 30 Überlebende des Naziregimes.
The survivors' testimonies are the best way.
Zeitzeugenberichte sind die beste Form, die zu informieren, die nichts über den Holocaust wissen. Eine Überlebende sagte mir, es sei ihre Pflicht, für die 6 Millionen Ermordeten zu sprechen. Unsere Pflicht ist es, dass ihre Stimme von 6 Milliarden gehört wird. Die Verleihung der höchsten Ehre der Universität findet in einer schwierigen Zeit statt. Tausende Studierende haben auf dem Campus seit dem Angriff der Hamas auf Israel gegen Antisemitismus und Islamophobie protestiert. Eine Umfrage des American Jewish Committees im Februar hat ergeben, dass ein Viertel der jüdischen Studierenden in den USA ihren Glauben aus Angst vor Pöbeleien verschweigen. Die USC hat eine Website mit Hilfsangeboten für Opfer von Antisemitismus eingerichtet. Gleichzeitig kritisieren mehrere hundert ehemalige Studierende die Unileitung in einem Brief, dass sie nicht genug gegen die ebenfalls wachsende anti-arabische Stimmung tue. Ein Vorwurf, auf den Präsidentin Holt bei der Feier nicht eingeht. Nur Steven Spielberg spricht in seiner Rede Diskriminierung von Muslimen und arabischen Studierenden an und auch von den Opfern israelischer Bombardements im Gazastreifen.
We can rage against the heinous acts committed by the terrorists of October 7th and also decry the killing of innocent women and children in Gaza.
Wir können gegen die abscheulichen Taten der Terroristen vom 7. Oktober wüten und gleichzeitig das Töten unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza anprangern. Die Arbeit der Shoah Foundation ist wichtig im Kampf gegen alle Gewalt, die von Falschinformationen, Verschwörungstheorien und Ignoranz ausgelöst wird. Antisemitismus und jede Form von Hass müssen gestoppt werden, damit Demokratien in der zivilisierten Welt eine Zukunft haben. Die Shoah Foundation arbeitet inzwischen weltweit mit Bildungsinstitutionen zusammen. Sie dokumentiert Gräueltaten, zum Beispiel auch gegen Tutsi in Ruanda, gegen Rohingya-Muslims in Myanmar und Kurden in Syrien. Die Stiftung schickte jüngst eine Delegation nach Israel, um dort Berichte von jüdischen und nichtjüdischen Opfern des Hamas-Terrorakts vom 7. Oktober aufzuzeichnen. Und obwohl die Arbeit der Shoah Foundation auch immer eine Arbeit gegen den Lauf der Zeit ist, blickt Steven Spielberg mit Optimismus auf die Arbeit seiner Stiftung.
Stories are the foundation of history. Stories can be magical. They can be inspirational.
Geschichten sind die Grundlage für Geschichte. Sie können magisch sein, inspirierend, erschreckend und unvergesslich. Sie sind ein Schnappschuss der Menschheit in all ihrer Schönheit und Tragik. Sie sind eine unserer stärksten Waffen gegen Hass. Es kann eine Welt geben, in der alle Menschen in Freiheit leben. Davon zu erzählen, wird die freudvollste Geschichte aller Zeit sein.
Steven Spielberg und die Shoah Foundation. 30 Jahre also. Wird jetzt gefeiert nach diesem großen Erfolg von Schindlers Liste. Kerstin Zilm war für uns bei diesem Ereignis in der University of Southern California in LA dabei.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Wir waren schon bei Claude Monet, wir waren bei Derek Jarman, wir waren bei Vita Sackville-West unter anderem und wir gehen jetzt zu Max Liebermann. In den Garten von Max Liebermann an den Berliner Wannsee, wo nicht nur seine Sommervilla noch steht mit regelmäßigen Ausstellungen in einem Café, sondern eben auch mit diesem historisch detailgetreu wiederhergestellten Garten, der nach dem Zwangsverkauf zur Nazizeit zugrunde ging über die Jahrzehnte und erst vor einigen Jahren wiederhergestellt werden konnte. Vor der Sendung habe ich mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin dort der Max-Liebermann-Villa, Viktoria Krieger, gesprochen.
Guten Abend, schön Sie zu hören.
Es ist früher Abend, also gerade auch nach der Zeitumstellung noch ziemlich hell, wenn wir hier dieses Gespräch aufzeichnen. Was sehen Sie gerade?
Es ist tatsächlich ein bisschen bewölkt, die Sonne spitzt ein bisschen durch. Ich bin hier sehr privilegiert und habe den schönen Blick auf den Wannsee und auf den weiten Garten. Die Rasenfläche, die Frühblüher, die Birken.
Und was blüht schon jetzt gerade?
Tatsächlich haben wir jetzt schon unsere Frühlingsbepflanzung eingesetzt, unser Gärtner Sven Lieberenz, die gelben und violetten Stiefmütterchen. Und wir haben dann auch noch oben zur Straßenseite hin Narzissen, Hyazinthen, Kaiserkronen, Vergissmeinnicht oder auch Goldlack. Also einiges blüht schon.
Also ein richtig schöner, blühender Garten, so ein richtiger Frühlingsgarten, den man da jetzt bei Ihnen vorfinden würde.
Absolut.
Mit allen erdenklichen Farben? Wie ist so die Farbpalette eigentlich?
Tja, das war natürlich für Max Liebermann richtig wichtig. Er war natürlich Künstler und kein Gärtner. Dennoch waren für ihn diese Farbkontraste ganz besonders interessant. Wir wissen zum Beispiel aus Gemälden, aus Pastellen, dass er in den Sommermonaten rote Geranien hier auf der Blumenterrasse pflanzen ließ, um diesen Kontrast zwischen dem Grün der Wiese und dem Rot besonders hervorzuheben. Dann wissen wir auch eben, dass er in den frühen Frühlingsmonaten diese Stiefmütterchen in Violett und Gelb sehr geschätzt hat. Dann aber auch zum Beispiel den blauen Rittersporn oder eben die Vergissmeinnicht.
Und die hat er aber anlegen lassen oder hat er auch selber Hand angelegt?
Wir denken vor allem, dass er es anlegen hat lassen. Es gibt ein paar einzelne Fotos, wo man ihn beim Rosenschneiden sieht, aber wir vermuten, dass er da eher posiert hat für die Fotografen, Fotografinnen, die ihn besuchen kamen. Hier am Wannsee, an seinem Grundstück, hat auch eine Gärtnerfamilie gelebt, die im heutigen Museumsshop bei uns hier untergekommen war.
Und wie kann man das wiederfinden, all das in seinem Werk, den Garten, auf den Sie jetzt schauen?
Max Liebermann war sein Garten, sein Sommerhaus hier, so wie er es nannte, mein Schloss am See, ganz besonders wichtig. Er hat hier tatsächlich das Glück gehabt, 1909 eines der letzten Wassergrundstücke zu ergattern. Und das ist eine Fläche von 7000 Quadratmetern. Und er hat wirklich von Grund auf die ganze Konstruktion durchdacht. Also der Garten war von Anfang an mitgedacht worden. Die Villa in die Mitte des Grundstücks gestellt und damit hat man eben unterschiedliche Bereiche im Garten, die gegliedert sein konnten. Und er war natürlich auch bestens vernetzt, sodass er hier auch gute Unterstützung bekam vom Gartenreformer Alfred Lichtwag, dem damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und mit ihm diskutierte er sehr, sehr intensiv seine Ideen zum Garten. Der machte ihm auch gute Vorschläge. Und mit dem Gartenarchitekten Alfred Brodersen konnten sie eben dann die tollen Ideen umsetzen hier vor Ort.
Und ich höre so ein bisschen aus Ihren Worten, das war ihm auch wichtig einfach als, ja, so eine Art künstlerisches Setting, als Inspirationsquelle, aber war es auch für ihn persönlich wichtig, dort in diesem Garten zu sein, sich zu entspannen, einfach schöne Tage zu haben?
Absolut. Die Sache ist, wir müssen uns vorstellen, die Familie Liebermann hat direkt neben dem Brandenburger Tor im Stadtpalais gelebt. Und da war es natürlich unheimlich laut. Der Staub der Großstadt, den darf man auch nicht unterschätzen. Und so haben sie es besonders genossen, in den Sommermonaten hier am Wannsee ein bisschen Ruhe zu genießen. Da haben wir aber auch wieder interessante Anekdoten, dass es hier anscheinend gar nicht so ruhig war, wie es heute manchmal scheinen mag. Denn es gab ja das Strandbad Wannsee. Und dort gab es eine Blaskapelle und die schallte über den See. Und da hat Liebermann offenbar auch mal eine Petition unterschrieben, dass das doch zu unterlassen sei.
Weil der große Marder nicht gestört werden möchte.
Genau.
Aber jemand, weil Sie gesagt haben, am Brandenburger Tor, wir kennen ja, es ist nicht wirklich klar, ob er den Satz so gesagt hat, aber es durchaus denkbar, dass er ihn gesagt hat, als er da Ende Januar 1933 in seinem Palais saß und auf den Fackelmarsch der Nazis schauen musste und den berühmten Satz sagte, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. War er dann nach 1933 öfter draußen?
Tatsächlich ist es so, dass er den letzten Sommer 1934 hier am Wannsee verbrachte. Und warum es denn so viel Werke gibt, warum er sich so intensiv mit seinem Garten beschäftigt hat, ist natürlich einmal die künstlerische Vorliebe, der Inspirationsort, aber natürlich auch was Politisches, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Er konnte nicht mehr ins Ausland reisen.
Nun ist ja Ihr Garten betroffen vom Klimawandel. Das sind ja nun alle Gärten dieser Welt und bei Ihnen wird es dann vielleicht nochmal ganz besonders tricky, weil Sie ja auf eine gewisse, auch historische Genauigkeit schauen, auf bestimmte Pflanzenarten, bestimmte vielleicht auch Anbaumethoden. Also welche Auswirkungen hat der Klimawandel, die Trockenheit oder aber auch die Extremwetter auf den Garten von Max Liebermann?
Tatsächlich ziemlich. Also er hat viel Spuren hinterlassen in der Vergangenheit und auch jetzt, weswegen wir überhaupt auch unsere Spendenaktion Gartenspende Zukunft in Leben gerufen haben und damit auch jetzt schon sehr erfolgreich einige Projekte umsetzen konnten. Es ist nämlich einfach so, dass im Mai, Juni, Juli zu wenig Regen fällt. Es viel mehr Schädlinge und auch den Zünsler, den Buchsbaumzünsler gibt, Pilze. Es gibt auch UV-Schäden, also die Pflanzen sind verbrannt und da ist natürlich Handlungsbedarf.
Und was genau tun Sie jetzt, um den Garten anzupassen an den Klimawandel?
Tatsächlich konnten schon einige Dinge umgesetzt werden. Begonnen bei dem Ausheben des sehr nährstoffarmen Bodens, eben jetzt wieder frischer Boden, dann auch eine nachhaltige Tröpfchenbewässerung, dann haben wir unsere Wegedecken ausgetauscht, dann haben wir zum Beispiel unsere Rosensorten austauschen müssen gegen resistentere Sorten, dann haben wir auch den Rollrasen ausgetauscht. Es ging natürlich auch darum, dass zum Beispiel der Buchsbaumzünsler bei uns ziemlich aktiv war und damit wir jetzt auch diese wunderschönen kleinen Buchsbaumeinfassungen der Beete ersetzen mussten durch ein Immergrün, das resistenter ist, das Buchsbaum ähnlich ist. Green Spire.
Das verändert ja dann doch vielleicht auch den Garten. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber spätestens auf den zweiten. Also ist das dann doch nicht mehr so historisch genau, kann es gar nicht mehr sein?
Vielleicht muss ich da ein bisschen anfangen. Unsere Max-Liebermann-Gesellschaft hat ja versucht, weitestgehend so gut wie möglich, der Garten ist denkmalgeschützt wie auch das Haus, eben historisch zu rekonstruieren. Es gibt Pläne, es gibt historische Fotografien und es gibt die Gemälde und Zeichnungen von Liebermann, anhand dessen eben hier das rekonstruiert wurde. Wir können einzelne Sorten ausmachen, die er auch hier eben angepflanzt hatte. Das waren die Geranien, die afrikanischen Schmucklinien hatte er auch, den blauen Rittersporn von Förster, den wir jetzt immer noch dort bekommen. Dann hatte er natürlich lagerfähiges Gemüse, Bohnen, Kohl und Kartoffeln. Auch zum Beispiel die Lindenhochhecke, die den Vorplatz vom Nutzgarten abgrenzt, da blieb eigentlich noch einiges bestehen, auch über die Jahre der Fremdnutzung. Dennoch gibt es natürlich Bereiche, wo wir einfach nicht genau wissen, wie Liebermann zu der Zeit das ausgestattet hatte. Wir wissen zum Beispiel aus Gemälden zur Kriegszeit, dass er auch die Rasenfläche mit großen Kohlköpfen bepflanzt hatte. Also es war auch von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich bepflanzt. Dann hatte er mal ein Bohnenspalier an dem langen, schönen Weg durch den Bauerngarten.
Also hat vieles sehr praktisch auch genutzt, wo es dann nötig war.
Genau.
Ein Garten im Wandel, im historischen Wandel, auch ein Garten betroffen vom Klimawandel. Das ist der Max-Liebermann-Garten, der Garten an der Villa, wo er ja sein Sommerhaus hatte bis zu seinem Tod 1935. Dort immer wieder auch gerne hingegangen ist am Wannsee in Berlin und eben auch mit diesem denkmalgeschützten Garten zu besichtigen. Viktoria Krieger, wissenschaftliche Mitarbeiterin dort. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Werwig.
Der Intendant des Berliner Hauses der Kulturen der Welt, Bonaventure Ndikung, wird im kommenden Jahr die Biennale im brasilianischen São Paulo kuratieren. Das gab das HKW unter Berufung auf die Fundação Bienal de São Paulo bekannt. Die Biennale von São Paulo ist eine der ältesten und wichtigsten weltweit. Der 47-jährige Ndikung verglich sie mit einem Seismographen. Dieser zeichne nicht nur die sozioökonomischen, geopolitischen und ökologischen Erschütterungen der Welt auf, sondern gebe auch die Möglichkeit, eine gerechtere und humanere Zukunft auf diesem Planeten zu gestalten, so Ndikung. Der gebürtige Kameruner leitet das bundeseigene Ausstellungs- und Kulturzentrum in Berlin seit 2023. Vorher hatte er bereits international Kunstausstellungen und Biennalen kuratiert, die Documenta 14 in Athen und Kassel 2017. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker und der Verband jüdischer Studierender fordern, der US-Philosophin Judith Butler den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt abzuerkennen. Becker und der Verband werfen Butler Antisemitismus, Israelfeindschaft und eine Rechtfertigung des Hamas-Terrors vor. Butler habe die Hamas und die Hisbollah bereits seit Jahren als linke Bewegungen verniedlicht. Den Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober habe sie als bewaffneten Widerstand gerechtfertigt, schrieb der hessische Antisemitismusbeauftragte in einer heute veröffentlichten Erklärung. Butler selbst wehrt sich gegen die Kritik. Auf Anfrage der Frankfurter Rundschau sagte sie, sie sei gegen alle sexuellen Gewalttaten, Verletzungen und Morde, die seit dem 7. Oktober stattgefunden haben, einschließlich der grausamen Taten der Hamas, die sie unmissverständlich verurteilt habe und weiter verurteile. In ihrer Arbeit der letzten Jahrzehnte habe sie sich eingesetzt für die Gleichgewichtigkeit dessen, was betrauert werden kann. Das bedeute, dass alle Menschenleben als gleichwertig betrachtet werden sollten, betonte die an der Universität Berkeley lehrende Butler. Ihre Ansichten und Aussagen wurden von den Kritikern aber selektiv und verkürzt dargestellt. Butler hatte den mit 50.000 Euro dotierten Adorno-Preis im Jahr 2012 erhalten. Dieser wird alle 3 Jahre für hervorragende Leistungen in den Bereichen Philosophie, Musik, Theater und Film vergeben. Grüner, ruhiger, mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer. Das antike Herz Roms soll umgestaltet werden. Die Stadt Rom stellte heute Pläne für die Bereiche rund um die Kaiserforen vor. Demnach soll eine Promenade künftig die zentralen archäologischen Plätze in der römischen Innenstadt verbinden. Neben den Kaiserforen zählen dazu das Kolosseum, die Caracalla-Thermen, die Hügel Celius, Palatin und Kapitol sowie der Circus Maximus. Derzeit rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 18,8 Millionen Euro. Baubeginn könnte bereits im September sein. Abgeschlossen wird das Projekt aber wohl erst in 10 Jahren mit der Erweiterung der Metrolinie C.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Jetzt geht es in die Karibik. Zur vielleicht wichtigsten literarischen Stimme von dort, nämlich Maryse Condé. Was jetzt bleiben wird, sind ihre Bücher und ihre Geschichten. Mit 90 ist sie gestorben, eine Frau, die persönlich verdammt viel durchgemacht hat und erst mit Mitte 40 anfing zu schreiben. Eine große Autorin aus Guadeloupe. An sie erinnert Tobias Wenzel.
Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à avoir un amour peut-être exagéré de la vérité.
Ihre wohl übertriebene Wahrheitsliebe sei ihr in ihrem Leben oft zum Verhängnis geworden, erzählte Maryse Condé mit 86 Jahren am Telefon in Südfrankreich, als die Corona-Pandemie kein persönliches Treffen erlaubte. Da war die Schriftstellerin und emeritierte Professorin für Literatur, die in Guadeloupe, dem französischen Überseedepartement in der Karibik, geboren wurde, schon gezeichnet durch eine neurologische Krankheit, die ihr das Sprechen erschwerte.
Mit ungefähr 10 Jahren habe ich meiner Mutter zum Geburtstag ein Gedicht geschrieben. Darin habe ich sie beschrieben, wie ich sie gesehen habe. Mal zärtlich, mal launenhaft. Da hat meine Mutter geweint. Damals habe ich verstanden, die Wahrheit tut weh. Sie gefällt den Menschen nicht. Aber das hat mich nie daran gehindert, das zu sagen, was ich für wahr gehalten habe.
Ihre Autobiografie nannte sie passend dazu »Das ungeschminkte Leben«. Ein bemerkenswertes Buch, weil da endlich mal jemand nicht beschönigend, sondern gnadenlos, wenn auch mit einer Prise Humor, auf das eigene Leben zurückblickte. Sie sei verwöhnt und arrogant gewesen, als sie mit 19 von Guadeloupe nach Paris gezogen sei, um dort zu studieren, erinnerte sie sich. Ein Mann habe sie geschwängert und sich sofort aus dem Staub gemacht.
Ich wehrte mich lange gegen die einzige mögliche Erklärung, meine schwarze Hautfarbe. Jean-Dominique hatte mich mit der Verachtung und der Gewissenlosigkeit der Mulatten behandelt.
Maryse Condé gab ihren Sohn zeitweilig in Pflege, nannte sich rückblickend Rabenmutter. Nicht zufällig empfinden Frauen in Condés Romanen Kinder als Last. Ohne ihm von ihrem Sohn zu erzählen, heiratete Condé in Paris einen Mann aus Guinea, wurde schwanger von ihm, trennte sich. Ein Geschichtsdozent der Sorbonne-Universität hatte mittlerweile ihr Interesse für Afrika geweckt.
Er hat mich gewissermaßen wie seine eigene Tochter behandelt. Er hat mir vom Kolonialismus erzählt, vom Erbe der Sklaverei, wovon meine Eltern mir gegenüber nie gesprochen hatten. Seinetwegen habe ich geglaubt, dass Afrika meine wirkliche Heimat ist, dass ich dort Brüder und Schwestern finden würde, Menschen, die so sind wie ich.
Die erhoffte romantische Identitätssuche erwies sich aber als Desaster. Schwanger und mit ihrem kleinen Sohn ging sie in die Elfenbeinküste, um dort und später in anderen westafrikanischen Ländern Französisch zu unterrichten. In Ghana wurde sie aufgrund ihrer Ehrlichkeit Opfer von Machtmissbrauch durch einen eifersüchtigen Institutsdirektor und landete auf der Straße. Bald hatte sie 4 Kinder von 3 Männern, wurde depressiv, war erschlagen von privaten Problemen und dem chaotischen Afrika. Erst als sie Anfang der 70er Jahre in Senegal ihren 2. Ehemann kennenlernte, nahm ihr Leben eine positive Wendung. Zurück in Paris schloss sie ihr Studium an der Sorbonne mit einer Doktorarbeit über Stereotype über Schwarze in der Literatur ab. Ihr 2-bändiger Roman Segou, eine Familiensaga um 3 Brüder in Mali, machte sie zur international renommierten Autorin.
So konnte ich Afrika endlich zähmen. In verwandelter Form zog es in alle Winkel meiner Imagination ein. Auf diese Weise endlich unterworfen. Es sollte nur mehr den Stoff für unzählige Geschichten abgeben.
Sie habe spät mit 42 ihren ersten Roman veröffentlicht, weil sie davor einfach zu sehr mit ihrem unglücklichen Leben beschäftigt gewesen sei, schrieb sie in ihrer Autobiografie und erläuterte das im Gespräch frei nach einem Zitat von Jean-Paul Sartre.
Man muss sich entscheiden. Entweder man lebt oder man schreibt.
In ihrer Autobiografie »Das ungeschminkte Leben« wurde die Autorin dem Leser gerade dadurch sympathisch, dass sie sich so ehrlich als Antiheldin beschrieb. Auch ihr letzter Roman »Das Evangelium der neuen Welt«, mit dem sie für den International Booker Prize nominiert war, ist die Geschichte eines Antihelden, eines schwarzen Findelkindes, das einige gar für den Messias halten und das an den Erwartungen der anderen scheitert. Und Maryse Condé? Hat sie noch das Glück gefunden, nachdem sie, wie sie in ihrer Autobiografie schrieb, ihr ganzes Leben über gesucht hatte?
Letzten Endes nicht das Glück, aber schon eher den Frieden, das Gleichgewicht.
Die große karibische Autorin Maryse Condé ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Tobias Wenzel erinnerte an sie. So, und jetzt geht es um einen Mann, ja, den man als Altkanzler schon noch bezeichnen kann, aber als Staatsmann vielleicht nicht unbedingt. Wenn man sieht, wie er sich von seiner Freundschaft zu einem Kriegsherren nicht abbringen lässt und wie er Geschäfte mit einer Diktatur macht, wie Russland, dann stellen sich da nicht nur in seiner Partei SPD viele Fragen. Gerhard Schröder wird 80 und in der ARD-Mediathek ist jetzt eine bemerkenswerte Dokumentation über ihn zu sehen. Mit Szenen wie diesem auf dem Golfplatz.
Ja, und jetzt sind Sie Altkanzler.
Jetzt bin ich Altkanzler.
Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja, gut. Weniger mit diesen Auseinandersetzungen. Die haben ja nur was mit diesem Krieg zu tun, der da geführt wird. Und den ich öffentlich abgelehnt habe, will aber keiner wissen. Aber gut, darum geht's nicht. Natürlich schafft das eine neue Situation. Eine, die jedenfalls nicht auf dem Golfplatz behandelt werden sollte.
Außer Dienst, die Gerhard-Schröder-Story, so heißt die Dokumentation von Lukas Stratmann, der auch schon Kevin Kühnert in einer Langzeitbeobachtung dokumentiert hat. Matthias Derl ist unser TV-Kritiker. Was hat das eigentlich mit diesem Golfplatz nun auf sich?
Ja, der Golfplatz ist schon wichtig, mit dem geht's los und das ist auch gleich super Bildmaterial. Und dann begleitet Lukas Stratmann, der Filmemacher, Schröder zu mehreren Terminen, die Schröder selbst ausgewählt hat. Also eine Reise nach China, die Feier seiner 60-jährigen SPD-Mitgliedschaft oder auch die Einweihung eines Kirchenfensters in Hannover. Das hatte Schröder gespendet. Der befreundete Künstler Markus Lüpertz hat es gestaltet. Dann wollte aber wegen des Krieges die Kirche das nicht mehr so haben, das Geschenk, und hat dann das Geld von Schröder gespendet zur ukrainischen Unterstützung. Und dazwischen sehen wir immer wieder so collagenhaft die Kritik an Schröder aus Nachrichtensendungen. Außerdem wird Archivmaterial zu seiner Russlandpolitik, zu seiner Freundschaft mit Wladimir Putin gezeigt und zusammengerafft, um davon eine Idee zu vermitteln. Und immer dabei ist auch Schröders Ehefrau So-Yon Schröder-Kim, die sein Bild in der Öffentlichkeit ja mitprägt, durch ihren Instagram-Kanal zum Beispiel, aber auch eben durch so kleinere Sachen, wo sie aufs Outfit achtet. Das zeigt der Film, beobachtet der Film ganz schön zwischendurch.
Naja, und dann ist es ja jemand, der Dokumentarfilmer Lukas Strattmann, der jetzt diese Dokumentation auch gemacht hat, der nicht zum ersten Mal sich mit der SPD beschäftigt, mit einem deutlich jüngeren SPD-Menschen, der auch noch sehr aktiv ist und sich auch, wie viele an der Spitze der Partei von Gerhard Schröder distanziert hat, nämlich Kevin Kühnert. Kevin Kühnert und die SPD, das war ja so diese Serie, die auch recht erfolgreich war, auch eine Langzeitbeobachtung, sehr gelobt. Jetzt also Gerhard Schröder. Was macht Lukas Strattmann hier anders?
Na, er hat ja bei Kevin Kühnert und die SPD sehr viel beobachtet oder eigentlich nur beobachtet, wie Kevin Kühnert sich da durch verschiedene, ich sag jetzt mal Hinterräume oder auch öffentliche Bühnen von Macht bewegt. Das geht hier nicht. Also er muss selber im Bild aktiv sein, macht das auch am Anfang gleich klar, weil da die Auseinandersetzung mit Schröder sonst gar nicht funktionieren könnte. Und er sagt dann auch so Sachen wie, dass er die China-Reise selbst bezahlt hat, die Schröder auf Einladung von Sponsoren absolviert. Und es muss ja praktisch irgendwie diese Fragen geben, um den Konflikt oder das Gespräch mit Schröder zu suchen. Und ich finde aber auch, dass Strattmann da sehr ruhig bleibt und sehr ernsthaft und man ihm sehr stark abnimmt. Er will wirklich versuchen zu verstehen, wie Schröder eben seine Privatdiplomatie, sage ich jetzt mal, da so auffasst. Und da wird eben dann auch mal kommentiert, dass wenn aus so einem Dialog hervorgeht, dass Schröder wiederum sagt, er würde seine Rolle bei Gesprächen mit Putin oder in China gar nicht so überschätzen, was dann das Reden überhaupt bringt, wenn man wiederum glaubt, es bringt eigentlich nichts. Und das, was dann eigentlich rauskommt, ist, dass die Dialoge natürlich immer wieder um die Frage kreisen, wie Schröder mit der Kritik aus der eigenen Partei, aus der Öffentlichkeit an ihm umgeht, wie etwa in dieser Szene.
Fühlen Sie sich denn durch die Debatte um Ihre Person gerade isoliert?
Nein, das kann ich überhaupt nicht sagen, ganz im Gegenteil. Sowohl in der SPD, nicht vielleicht ein paar Funktionäre wie Herr Kühnert, also die sind aber nicht bedeutend. Von daher ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, in den Grundorganisationen schon gar nicht.
Gut, aber dennoch hat die Bundestagsfraktion auch mitgestimmt, Ihnen die Mittel fürs Büro in Berlin zu streichen beispielsweise.
Sind eben armselige Leute, was soll man da sagen?
Ja, und da blitzt dann wieder diese mackerhafte Sackigkeit von Schröder auf, der so in so einem sehr jovialen Ton irgendwie sehr genau weiß, wie er, obwohl er so stoisch tut, Leuten einen mitgeben kann, die ihm eigentlich ja egal sein sollen.
Und wenn man das so hört und man es nicht sieht, ehrlich gesagt, es wirkt fast so ein bisschen wie die Karikatur seiner selbst. Also, ich weiß nicht, sind die beiden da Fahrrad gefahren oder was ist das für ein Geräusch im Hintergrund?
Das war auch der Golfplatz.
Da war der Golfplatz immer noch. Auf jeden Fall irgendwelche Geräusche im Hintergrund und dann dieses, wie Sie es schon beschrieben haben, leicht rumpelige, hemdsärmelige, sehr bodenständige. Also man könnte ja durchaus auch von einem gewissen Unterhaltungswert sprechen, oder? Wenn man Gerhard Schröder beobachtet.
Den hat er auf jeden Fall. Ich meine, das war damals auch schon so, dass man könnte sagen, Schröder ist eigentlich eine Memeschleuder. Also diese kleinen Ausschnitte, die dann heutzutage durch Social Media im Internet kursieren, die hat er schon produziert, bevor es Social Media und diese Form der Kommunikation gegeben hat. Man denke zum Beispiel an die Elefantenrunde nach der verlorenen Wahl 2005, als er da die Kirche im Dorf lassen wollte gegenüber Frau Merkel. Oder auch diesen Satz, aus dem Stefan Raab dann ja auch einen Song gebastelt hat, als er auf Wahlkampf im Kleingarten war und seinen Generalsekretär anwies, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Dafür ist der Film natürlich, könnte man sagen, fast eigentlich gemacht, dass es ganz viel Material gibt, das aufgegriffen werden kann und dann durch Social Media rauscht, wie zum Beispiel dieses leicht selbstkritische Sinnieren über einen verpatzten Schlag beim Golf.
Ach, das war wieder der übliche Fehler, den ich gelegentlich mache. War natürlich nichts.
War das das Beste, was man da rausholen konnte?
Nee, ich habe das falsch gemacht. Ich kann mal eher ein kleineres Eisen nehmen und dann etwas weiter rausspielen als so. War strategisch falsch.
Der Satz ist ja nicht nur lustig wie die Musik, das merkt man im Moment ja auch, sich so ein bisschen amüsiert darüber, sondern der ist ja auch lesbar quasi als so ein Problem von Schröder generell, was er auch im politischen Handeln abseits des Golfplatzes hat, nämlich übliche Fehler zu machen, weil er eben nicht zum kleineren Eisen greift, sondern zum großen Gerät.
Ja, Beim Golfspielen denkt man vielleicht nicht unbedingt an die klassische sozialdemokratische Freizeitbeschäftigung in diesem Zusammenhang. Aber gut, das wird man sicherlich in diesem Film alles auch noch nachvollziehen können. Wird man denn jenseits all dieser Szenen und dem, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, wird denn klarer, wie dieser Gerhard Schröder, der dann dennoch die politische Geschichte dieses Landes sehr so stark geprägt hat, der ein phasenweise auch ein sehr anerkannter Bundeskanzler war, der sich aber dann so weit entfernt hat, auch von seiner eigenen Partei, aber auch von vielen Teilen seiner Anhänger, wird denn klar, wie dieser Mann eigentlich tickt?
Nicht wirklich, würde ich sagen, weil dafür sind die Auskünfte von Schröder dann irgendwann auch zu redundant. Das merkt man auch über die relativ knappen 60 Minuten, weil er sich eben auch letztendlich den politischen Diskurs, den der Stratmann mit ihm eigentlich führen will, verweigert. Also zu erklären, was könnte das Reden mit Putin denn bringen, außer der Geste, dass er es macht. Oder eben, wenn Schröder seine eigene Lobbyistentätigkeit als Gasgeschäfte kleinredet. Was man versteht, gerade durch die Redundanz dieses immer wieder darüber Erzählens, dass er eigentlich nicht beeindruckt ist von der Kritik und alle anderen ja machen können, was sie wollen, wie sehr Schröder eigentlich gar nicht aufhören kann, nach dieser Zuneigung und Wertschätzung zu suchen. Also aus diesem Politikermodus, der mit ganz viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verbunden ist, einfach nicht rauskommt. Der freut sich dann in China ganz toll, dass er als alter Freund des Landes bezeichnet wird, dass er da ein Ereignis ist. Und da merkt man dann, dass diese ganze Privatdiplomatie mit Personenschützer und dunklem Minivan, der irgendwo vorfährt, immer eben noch getrieben ist von so einer Sehnsucht nach Bedeutung und Wertschätzung, von der er eben gleichzeitig immer wieder sagt, er brauche sie gar nicht. Und wie er sich dann zum Beispiel nach der Feierstunde für seine SPD-Mitgliedschaft freut, obwohl er immer so tut, als ob die Partei im Schnuppe sei, dass er da jetzt diese Urkunde bekommen hat. Das ist halt etwas, worum der Film die ganze Zeit kreist und wo dann eigentlich am Ende übrig bleibt, dass es doch ziemlich traurig ist, weil Schröder eben aus seiner eigenen Mackerhaftigkeit nicht rauskommt und vermutlich cooler tut, als er eigentlich ist.
Sagt Matthias Dell, unser TV-Kritiker, zu dieser Dokumentation über Gerhard Schröder zu seinem 80. Geburtstag, jetzt also in der ARD-Mediathek. Gregor Sander schaut in die Feuilletons vom 3. April.
Kommt die Provinz im Feuilleton zu kurz? Die Zeitungen vom Mittwoch scheinen das Gegenteil beweisen zu wollen. Josef Hader versucht sich im Berliner Tagesspiegel mit einer allgemeinen Definition. Ich habe immer das Gefühl, dass Provinz ziemlich international ist. Was widersprüchlich klingt, bezieht sich auf den in dieser Woche startenden Film unter der Regie des Österreichers Andrea lässt sich scheiden, in dem ein Dorfpolizist sagt, die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Und genau dieses Phänomen gäbe es in Brandenburg, Nordfrankreich oder eben auch am Drehort Niederösterreich. Aber eigentlich möchte der Kabarettist versöhnen. Ich bin ja ein Bauernkind, das jetzt in einem gentrifizierten Wiener Bezirk wohnt. Ich kenne also beide Seiten. Ich habe auch das Gefühl, dass sie gar nicht so weit auseinander sind, wie in den Medien immer getan wird. Die Menschen in der Stadt und auf dem Land sind von ihrer Umgebung halt unterschiedlich deformiert. Den Provinzler erkennt man ja fast immer auch am Dialekt. Und so erklärt der Comedian Aurel Merz der Süddeutschen Zeitung, ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Da spricht man ja sogenanntes Honoratioren-Schwäbisch, also Hochschwäbisch. Für das sich der Wahlberliner aber nicht schämt, das ihn, ganz im Gegenteil, richtig ins Schwärmen bringt. Im Schwäbischen gibt es eine große Effektivität. Man sagt weisch und jeder weiß, was gemeint ist. Das liebe ich sehr. Nur nicht hudle ist auch toll, nur keinen Stress machen. Für die schwäbische Provinz gilt laut Aurel Merz, der Dialekt ist viel wichtiger als das Aussehen. Diese These bezieht er vor allem auf den örtlichen Rassismus und erklärt das am Beispiel seines Vaters, der ghanaische Wurzeln hat, aber schon in Stuttgart geboren wurde. Mein Vater hat immer Schwäbisch gesprochen, wenn die Polizei ihn angehalten hat, was als schwarzer Mann das Beste war, was er tun konnte, denn dann hatte es sich schon erledigt. Der Trick funktioniert bis heute. Ich nenne es meine Allmann-Voice, wenn ich ins Schwäbische wechsle. Wer Country-Musik bisher für eine konservative Musikrichtung mit eher weißem, provinziellem Publikum hielt, wird von Beyoncés neuem Album Cowboy Carter nun eines Besseren belehrt. Doch auch hier spielt die Sprache eine große Rolle, wie Jan Wiele in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt. Gleich im ersten Stück American Requiem verbindet die 1981 im texanischen Houston geborene schwarze Sängerin eine persönliche mit einer musikalischen Standortbestimmung und einer Geste der Selbstbehauptung. They used to say I spoke too country, and the rejection came, said I wasn't country enough. Für den Kritiker der FAZ bringt die Sängerin mit diesem Country-Album alle Kritiker zum Schweigen. All denen zeigt sie mit Cowboy Carter eine Harke. Es verfügt über so ziemlich alle Stilelemente des Country, vom Banjo-Spiel bis zur satirischen Rodeo-Anmoderation. Und Beyoncés Gesang hat starke Gospelanteile, die auf diesem Album noch ein ums andere Mal überraschen und begeistern werden. Ausgefeilte und sehr anspruchsvolle Chorharmonien, die sich von der Tradition teils waghalsig entfernen, ohne sie vergessen zu lassen. Doch das Wichtigste für Wiele ist, sie findet Gehör. Nicht nur in den Country-Charts hat Beyoncé schon mächtig abgeräumt, bevor das Album überhaupt draußen war. Von einer einsamen Insel via Instagram sendete der Entertainer Stefan Raab ein Lebenszeichen. Inzwischen ist klar, dass er nach 10 Jahren Bildschirmabstinenz ein drittes Mal mit der Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen wird. Was Peter Praschel in der Tageszeitung Die Welt zu folgenden Worten inspirierte: Wo immer und wofür auch immer er seine Killerplauze auf eine Bühne wuchtet, werden wir eines wissen, wie sehr wir ihn vermisst haben, jubelt Praschel. Für uns hingegen hätte Stefan Raab ruhig weiter in der Provinz auf der einsamen Insel bleiben dürfen.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 3. April. So, das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.